Ich bin sehr begeistert für heute Morgens Predigt. Bruder Norbert, ein lieber Bruder, ein guter Prediger. Komm mal aus Schweiz auch. Ha?
Vielen Dank. Das ist der liebste Amerikaner, den ich kenne. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir heute Morgen diese Konferenz miteinander haben dürfen, und so der Herr will heute Abend auch. Ich möchte es nochmal wiederholen, ich finde das grandios, dass eine Gemeinde so etwas noch arrangiert, eine Konferenz über die biblische Prophetie. Das ist wunderbar, wird ja leider immer weniger. Vielen Dank auch für die Lieder und die gesamte Umrahmung und dass ich unter Ihnen sein darf. Das Thema: Bibeltext ist gelesen worden. Das letzte Passa unseres Herrn Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem und die prophetische Dimension. Sie werden es wahrscheinlich wissen, das Passa ist das ja am häufigsten erwähnte Fest im Alten Testament und übrigens auch im Neuen Testament. Also es gibt kein Fest, das mehr Erwähnung findet in der Bibel als ausgerechnet das Passafest. Ist ja klar, hat ja auch eine der größten Bedeutungen überhaupt. Da geht es ja um das Lamm. Wir haben eben, ich glaube, das war das letzte Lied, so wunderschön passend eigentlich, auch zu dieser Botschaft am Kreuz. Er hat uns vergeben, er hat uns erlöst, der Herr Jesus. Da sehen wir also an der Häufigkeit der Erwähnung des Passafestes in der Bibel, wie wichtig dieses Fest ist für Israel. Passa bedeutet ja eigentlich vorübergehen, überspringen, auslassen. Sie kennen die Geschichte, das ist ja nicht neu. Da geht der Todesengel durch Ägypten und befreit die Israeliten aufgrund ihres sehr guten, vorbildlichen Lebens. Weil sie so viele außerordentlich gute Werke hatten. Und er hat dann so durch die Türen geguckt, so, oder durch die Fenster und gesagt, Mensch, da lebt ja eine tolle Familie. Die rette ich jetzt. Ja, das war schon eine Irrlehre, ne? Da gab es vielleicht Familien, die lebten kurz vorher noch in Streit. Die hatten Knatsch mit ihren Kindern, Pubertätsschwierigkeiten. Der Vater hat über das Essen geschimpft. Und der Todesengel geht vorbei. Und worauf schaut er? Nur auf das Blut. Und dann geht er vorbei. Und dann wäre es so gewesen, es war ja nicht so, aber wäre es so gewesen, dass da eine vorbildliche Familie gelebt hätte in Israel, die das Blut nicht an die Türpfosten gestrichen hätte, oder sagen wir, er ging an die Häuser vorbei der Ägypter, wo wirklich nette Leute lebten, sympathische Leute, die vielleicht sogar das jüdische Volk noch ein bisschen unterstützt haben und ihnen noch Sachen mitgegeben haben und moralisch unterstützt haben und die ihnen leid taten und so weiter. Vielleicht waren die sogar befreundet, aber da war das Blut nicht gestrichen. Und dann ging der Engel, der Todesengel, in dieses Haus und das Gericht kam über sie. Passa. Die grandiose Bedeutung des Blutes. Als ich das erkannt habe in meinem Leben, ich bin katholisch aufgewachsen, im Raum Köln, wie oft habe ich im Beichtstuhl gesessen? Und der Pfarrer hat gesagt, ja Norbert, jetzt musst du noch dreimal um die Kirche rennen und fünfmal das Vaterunser beten und dann ist gut. Und dann habe ich das gemacht und es war gar nicht gut. Und dann Jahre später in Norddeutschland lernte ich meine Frau kennen und ich hörte das Evangelium, so wie gestern Abend zum Beispiel. Und das ging rein und man durfte Buße tun, den Namen des Herrn anrufen. Und da war alles weg, so. Alles weg. Herrlich, was Jesus Christus als das Passahlamm für uns vollbracht hat. Arnold Fruchtenbaum ist ein Begriff, ja? Dr. Arnold Fruchtenbaum, der hat ein Buch herausgegeben, ich habe es gelesen. Die Feste Israels und ihre Bedeutung für die neutestamentliche Gemeinde. Ich habe gesehen, es liegt aus auf dem Büchertisch, wer daran Interesse hat. Es geht da hauptsächlich um die Aussagen, die sieben Feste im dritten Mosebuch, Kapitel 23. Und der Arnold Fruchtenbaum erlegt in diesem Buch die jüdische Tradition oder sagen wir das jüdische Brauchtum dar, wie die Israeliten damals und aller Wahrscheinlichkeit nach schon zur Zeit Jesu das Passafest gefeiert haben. Jesus hat ja viele Traditionen verworfen. Er hat sie über Bord geworfen, er hat sich dagegen gestellt. Aber manche Traditionen hat er auch, zum Beispiel das Chanukka-Fest. Ja? Das Chanukka-Fest ist ja keine biblische, von Gott gegebene Anordnung gewesen. Das haben die Israeliten ja selber gemacht. Und dennoch war der Herr auch zu jener Zeit in Jerusalem auf dem Chanukka-Fest. Oder es war ja nicht angegeben, dass zum Passafest, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, zum Passafest befohlen wurde, Wein zu trinken oder sogar mehrere Becher Wein rumgehen zu lassen. Und doch hat der Herr das mitgemacht. Das ungesäuerte Brot, das war von Gott angeordnet, aber von Wein lesen wir eigentlich nichts. Und dennoch haben die es so gefeiert. Also Jesus hat manches eben mitgemacht und manches auch nicht. Ich habe hier vier Becher hingestellt. Schönere habe ich nicht gefunden. Weil beim Passafest werden vier Becher Wein getrunken. Also jetzt nicht leer getrunken, sagen wir mal gekostet. Ja? Oder sagen wir das Gewächs des Weinstocks. Vier Becher. Warum? Weil das gründet sich auf 2. Mose Kapitel 6. Da geht es ja um den Auszug aus Ägypten, die Befreiung der Sklaverei. Und da, in 2. Mose Kapitel 6, sagt Gott vier ganz prägnante Dinge. Einmal sagt er in 2. Mose 6, Vers 6, ich will euch wegführen von den Lasten Ägyptens. Und dafür trinken die Juden dann, oder dafür steht ein Becher Wein. Das Zweite, was da gesagt wird, auch nochmal in Vers 6, ich will euch erretten von der Knechtschaft. Und dafür steht, für diese Aussage steht der zweite Becher in der traditionellen Passafeier der Juden weltweit. Das Dritte, in Vers 6 auch nochmal, da heißt es, ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Mit starkem Arm. Dafür steht der dritte Becher. Und schließlich der vierte Becher in Vers 7, da heißt es nämlich, ich will euch annehmen als mein Volk. Dafür steht der vierte Becher. Jetzt haben diese vier Becher Wein auch verschiedene Namen. Der erste Becher heißt der Becher des Segens oder des Dankes. Und damit wird zeremoniell das Passafest eröffnet. Das macht der Hausvater. Und das sehen wir auch in der Bibel. Jesus hat das auch so getan. Er nahm den Kelch, dankte und sprach. Also er hat sich auch in gewisser Weise daran gehalten. Der zweite Becher wird genannt der Becher der Plagen, weil der an die Plagen, an das Gericht erinnert, das über die Ägypter gekommen war. Der dritte Becher nun lautet der Becher der Erlösung. Ich will euch befreien, ich will euch erretten aus Ägypten und in das verheißene Land führen. Becher der Erlösung. Und der vierte Becher schließlich ist der Becher der Lobpreisung. Ja, das haben wir heute Morgen so schön gehört und auch gestern schon so wunderbar. Ich finde auch die Kombination so schön, aber gut, das gehört jetzt nicht zur Predigt. Der Becher der Erlösung, der Becher der Lobpreisung und beim Becher der Lobpreisung wurden dann die sogenannten Hallel-Psalmen gesungen. Das sind die Halleluja-Psalmen. Und das sind vorwiegend die Psalmen 113 bis 118. Während des Passas wurden drei gesungen oder ich glaube von Psalm 113 bis 115. Und dann am Ende des Passas, zum Abschluss des Passas, der Lobgesang noch, die Psalmen 115 bis 118. Und wir haben das ja gelesen, ja, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern zum Abschluss des Passas den Lobgesang gesungen hat. Also er hat das so gemacht, wie das in der jüdischen Tradition gewesen war, obwohl das Gott nicht so angeordnet hatte. Und dann ging er, damit wurde das Passafest abgeschlossen, und dann ging er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane an den Ölberg, und in derselben Nacht wurde er gefangen genommen und den Tag darauf, am Freitag dann, gekreuzigt. Nun das Brot. Das waren jetzt die vier Becher Wein. Ich habe mit dem ganzen Ziel, aber das werden Sie erst am Ende erkennen. Das Brot musste, das wissen wir jetzt auch aus der Bibel, das waren göttliche Anordnungen, das Brot musste ungesäuert sein, muss ich nicht erklären. Sauerteig ist ein Bild der Sünde. Ja, Gemeinschaft mit Gott, Erlösung, ungesäuert. Das Brot musste gestreift sein. Das steht jetzt wieder nicht in der Bibel, aber das ist in der jüdischen Tradition so. Wir, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, wir halten das so, muss man ja nicht, aber wir machen das so, wir lassen da Matzen kommen aus Israel und das sieht so aus. Ich habe mal eine Kopie mitgebracht, so. So sieht das aus. Und sehen Sie, so feiern die Juden das Passafest. Das Brot ist gestreift. Und noch etwas. Es muss durchlöchert sein. Sehen Sie die kleinen Löcher? Können Sie jetzt nicht durchgucken, weil das nur eine Kopie ist. Ja? Aber normalerweise bei uns, wenn wir das Matzen haben, wir halten das ins Licht, kann man durchgucken. Das Brot muss gestreift sein, das Brot muss durchlöchert sein. Das Brot kam dann auf jedem Tisch beim Passafest der Juden liegt ein Beutel mit drei Fächer. Ein Leinenbeutel mit drei Fächer. In diese drei Fächer kommt jeweils so ein Matzenbrot hinein. Nach einer bestimmten Zeit wird dann das mittlere Stück aus dem mittleren Fach herausgenommen und einmal zerbrochen. Und dieses zerbrochene Stück wird dann in ein Leinentuch gewickelt. Da müssen Sie sich mal vorstellen. Das feiern die Juden heute so, weltweit. Ich habe selber mal gesehen. Das wird in ein Leinentuch gewickelt und dann irgendwo in der Stube, in der Wohnung verborgen, sagen wir sogar manchmal versteckt. Und dann wird der dritte Becher Wein getrunken. Und nachdem der dritte Becher Wein, der Wein der Erlösung, getrunken worden ist, wird meistens ein Kind, ein Junge, losgeschickt und der muss dann das verborgene Stück Matzen da in diesem Leinentuch wieder suchen. Und dann sucht er das und dann findet er das natürlich auch, ja? Und dann ist eine große Freude da und dann wird das auf den Tisch gelegt und dann freut sich die ganze Familie, alle Gäste, die dabei sind. Und dann wird dieses Matzenstück wieder ausgewickelt aus dem Leinentuch und dann wird es in viele kleine Stücke zerbrochen und dann allen in der Gemeinschaft verteilt. Ja, eigentlich wissen Sie jetzt schon alles. Stellen Sie sich mal vor, das feiern die Juden wahrscheinlich schon zur Zeit Jesu in der Art. Und Jesus hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch daran gehalten. Und heute noch feiert das jüdische Volk. Das deckt sich ja mit seiner Person. was er ist und getan hat. Jesus ist das Lamm Gottes. Paulus sagt, 1. Korinther 5, 7, wir haben auch ein Passahlamm für uns geschlachtet, ja? Auch jetzt für die Heiden, für uns. Der Jesus sagt, über den Wein, das ist mein Blut. Er sagt, über das Brot, das ist mein Leib. Sein Leib und sein Leben war tatsächlich ungesäuert. Er ist ohne Sünde geboren und er hat nie eine Sünde getan. Vollkommen ungesäuert. Das Brot musste gestreift sein. Können wir uns vorstellen, wie der Jesus aussah nach seiner Folter? Sein Rücken? Was sagt die Bibel in Jesaja 53? Durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Das Brot musste durchlöchert sein. Jesu Leib wurde durchlöchert, ja? Hände, Füße, Seite. Auch Jesaja 53. Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Oder in Bezug auf die Prophetie. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, Sacharja Kapitel 12. Sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Brot musste durchlöchert sein. Der Beutel mit den drei Fächern deutet eigentlich unbewusst, aber es deutet auf die Dreieinheit Gottes. Dass aus dem mittleren Fach das Brot herausgenommen wird, das machen Juden, die nicht an Jesus glauben, symbolisiert, wie der Herr Jesus die zweite Einheit der Dreieinheit den Himmel verlässt und auf diese Erde kommt. Ja? Philipper Kapitel 2, er entäußerte sich selbst, er, der Gott gleich ist und ward wie wir Menschen. Er kam auf diese Erde. Sein Leib wurde gebrochen. Er ist gestorben am Kreuz. Dann wurde sein Leib tatsächlich in ein leinenes Tuch gewickelt. Johannes 19, 40, er nahm nun den Leib Jesu und wickelte ihn in Leinentücher, so wie das die Juden zeremonieren bei dem Passa heute. Dann kam er ins Grab, er wurde verborgen und nach 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten und er wurde aus den Leinentüchern ausgewickelt und man sah nur noch die Leinentücher da liegen. Und er ging wieder zu seinen Jüngern und sie hatten Teil an der Gemeinschaft mit ihm. Und dann Apostelgeschichte, zunächst war es ja eine jüdische Gemeinde zuerst, ja. Sie hatten alles gemeinsam und sie feierten das Abendmahl immer und immer wieder und hatten herrliche Gemeinschaft. Jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Gut. Die prophetische Dimension des Passafestes sieht man eigentlich schon da, diese Parallelen zu Jesus und dass Israeliten das heute so feiern und dass es nicht Klick machte. Schade. Die lesen ja in ihren Synagogen nicht, die haben ja diese Sabbatlesungen, ich glaube Psalm 22 und ganz sicher Jesaja 53 wird nicht gelesen in den Synagogen. Die lesen bis Jesaja, ich glaube, 52 und dann nächste Mal weiter mit 54. Ja, komisch, ne? So stark ist Tradition. Von den 4 Bechern Wein beim Passafest werden in den Evangelien nur 2 erwähnt. Aber dass in den Evangelien 2 erwähnt werden, zeigt, dass der Herr aller Wahrscheinlichkeit nach sich an diesem Brauchtum auch gehalten hat, aber in einer etwas anderen Art und Weise. Und ich glaube persönlich, das könnte eine prophetische Dimension haben. Der erste Becher wird erwähnt. Und zwar im Matthäusevangelium, die Schriftlesung, die wir hatten, aber speziell auch im Lukasevangelium, das ist die Parallele, in Lukas 22, 17, da heißt es, und er nahm den Kelch, dankte und sprach. Wir hatten gesagt, der erste Becher ist der Kelch der Danksagung. Damit wird das Passafest eröffnet vom Hausvater. Jesus war der Hausvater im Obergemach in Jerusalem und er eröffnet tatsächlich mit dem ersten Becher Wein das Passa, in dem es heißt, er nahm den Kelch, dankte und sprach. Der zweite Becher, das ist im Judentum der sogenannte Becher der Plagen, des Gerichts. Der wird nicht erwähnt. Warum nicht? Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen zu plagen. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Wir müssen den Becher der Plagen nicht trinken. Warum nicht? Den hat Jesus allein getrunken. Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch des Gerichtes, der Plagen an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. So trinke ich ihn denn. Er hat ihn für uns getrunken, verstehen Sie? Darum müssen wir ihn nicht trinken. Und er übergeht ihn. Und nun, der dritte Becher, im Judentum der Becher der Erlösung. Ich werde euch erlösen, sagt Gott in 2. Mose 6. Der wird wieder erwähnt. Und das ist der Becher, der im Lukas 22, 20 erwähnt wird, nach dem Mahl. Das ist der dritte Becher. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, der Becher der Erlösung. Und den dürfen wir trinken. Und ich sage mal so symbolisch, ja, das ist das Gewächs vom Weinstock, was wir auch im Abendmahl trinken. Wir sind erlöst, wir erinnern uns daran, an das, was er getan hat. Und der vierte Becher, der sogenannte Becher der Lobpreisung, womit das Passamahl dann abgeschlossen wurde, die Halleluja-Psalmen gesungen wurden, der wird auch nicht erwähnt. Es heißt nur, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern dem Lobgesang gesungen hat. Da hat er sich dran gehalten. Aber dass er den vierten Becher getrunken hätte, steht nicht da. Ich finde, die Bibel ist so detailliert und so genau. Alles in hier hat Bedeutung. Warum hat Jesus diesen vierten Becher aller Wahrscheinlichkeit nach nicht getrunken, wohl aber den Lobgesang gesungen? Es ist doch der vierte Becher. Wir müssen uns vorstellen, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen im Judentum, zunächst einmal für das Judentum. Und der vierte Becher bedeutete, ich will euch annehmen als mein Volk. Aber das Judentum hatte ihn ja abgelehnt. Und was hat er seinen Jüngern gesagt? Er hat seinen Jüngern gesagt, beim dritten Becher hat er ihnen gesagt, Matthäus 26, 29, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich glücklich über dieses Wort. Wenn es das nicht gäbe, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, diesen vierten Becher, den trinke ich jetzt nicht. Erst, wenn ich zurückkomme. Und wenn ich das Reich des Vaters bringe, das messianische Reich und das Reich des Vaters, das hören wir heute Abend vielleicht nochmal in Offenbarung Kapitel 12, ist das Gleiche. Jesus kommt zurück, bringt sein messianisches Reich, bringt das Reich Gottes auf Erden, das Zelt Gottes auf Erden, ja, Gott wird bei uns Menschen wohnen. Und wenn er zurückkommt, dann wird er den vierten Becher trinken. Bis dahin nicht. Wo wächst das Gewächs des Weinstocks? Auf dieser Erde. Wenn wir beten, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Worum geht's da? Wir beten es natürlich selbstverständlich. Ich bete es jeden Tag, das Vater unser. Aber in erster Linie ist es ein jüdisches Gebet. Stimmt es? In erster Linie ist es ein jüdisches Gebet. Denn da geht es noch darum, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Im Kolosserbrief heißt es über die Gemeinde Jesu, ja, vergebt euch, weil Gott euch vergeben hat. Verstehen Sie? War noch eine etwas andere Zeit. Aber wenn Jesus zurückkommt und wenn er uns das Reich des Vaters bringt, dann wird er zu dem vierten Becher greifen und er wird Israel erretten. Und da heißt es ja auch in diesem Zusammenhang, im Lukas-Evangelium Kapitel 22, eigentlich noch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, beziehungsweise Passa, da sagt der Herr in Lukas 22, 29, 30 zu seinen Jüngern, und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch, in meinem Reich, essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Ja, wo wird das denn sein? Matthäus 24, 25, Jesus kommt zurück in Herrlichkeit und Kraft des Vaters und er wird seinen Thron errichten in Jerusalem, den Thron seiner Herrlichkeit, und da werden die Nationen versammelt, da wird auch Israel versammelt und gerichtet. Und da werden auch seine Apostel bei ihm sein und werden zukünftig in diesem messianischen Reich, so glaube ich, werden sie Israel die 12 Stämme richten. Ich sagte Jesus sang während und zum Abschluss des Abendmahls den Lobgesang mit seinen Jüngern, die sogenannten Hallel-Psalmen, die Psalmen 113 bis 118, damit war das Passa abgeschlossen. Und in Psalm 116, also so mittendrin, ja, da heißt es ausgerechnet in Vers 13 und 14 in diesen Hallel-Psalmen, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bekehrungsgebet werden wird, auch des jüdischen Überrestes in der großen Trübsal, dass die sich bekehren. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Und er wird dann wiederkommen und sein messianisches Reich bringen. Und dann wird ja auch das Hochzeitsmahl gefeiert, ja, auf dieser Erde. Herrlich. Und das ist so interessant. Der Lobgesang, den Jesus mit seinen Jüngern sang, die Halleluja-Psalmen, und das ist eigentlich das letzte Mal, dass wir jetzt in der Bibel von Halleluja hören. Ja, wir dürfen es sagen und singen. Also ich mache das immer wieder. Ja, wenn irgendwas Schönes passiert, Halleluja, freue ich mich. Und in unseren Liedern klingt das an. Darum geht es jetzt nicht. Wohl dem, der das kann. Aber jetzt mal biblisch gesehen, sagen wir mal dogmatisch gesehen, gibt es im Neuen Testament, in den neuapostolischen Briefen, kein Halleluja. Also ich sage mal so, ganz grob sage ich, im Gemeindezeitalter, das wir jetzt haben, kommt das Halleluja nicht vor. Im Petrusbrief nicht, im Jakobusbrief nicht, im Hebräerbrief nicht, im Römerbrief nicht, im Korintherbrief, im Epheserbrief, Galaterbrief, nirgends lesen wir Halleluja. Wir haben ja viel mehr. Ach, Halleluja, gelobt sei Gott in Ewigkeit. Aber es ist interessant, es ist eigentlich typisch jüdisch. Ja? Das hat er ja auch gesagt. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Geht ja in die gleiche Richtung. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wo kommt der Herr? Wo kommt er wieder? Amir hat das gestern so schön dargelegt. Ich erinnere nochmal an diesem reitenden Pferd auf den Wolken. Offenbarung Kapitel 19. Da kommt der Herr Jesus Christus sichtbar wieder. In großer Kraft und Herrlichkeit. Und ich persönlich gehe davon aus, dass die Gemeinde ihn begleiten wird. Ja? Und da kommt er ja dann für Israel und für das messianische Reich. Und da heißt es wieder Halleluja. Passt. Ich werde von jetzt an vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es neu trinke, wenn ich zurückkomme, im Reich meines Vaters. Und das bedeutet gleichsam, es wird nicht mehr für Israel, ja, wird kein Halleluja mehr gesungen, bis er wiederkommt. Und jetzt kommt er in Offenbarung Kapitel 19. Und wie heißt es da? Ich lese mal auszugshalber aus den Versen 1 bis 6. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme, eine Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn. Vers 3. Und nochmals sprachen sie: Halleluja! Und dann Vers 4 am Schluss. Amen! Halleluja! Und Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, und die sprachen: Halleluja, denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Jetzt ist er zurückgekommen, jetzt bringt er das Reich des Vaters auf diese Erde, gründet das messianische Königreich. Er ist wieder da als der Messias, Israel hat sich bekehrt, nimmt ihn an. Und nun wird wieder Halleluja gesungen und er trinkt den vierten Becher. Und ich möchte es mal so sagen, zwischen diesem dritten Becher und diesem vierten Becher, so hier zwischen so, da ist unsere Zeit heute, 2014. Was haben wir? Ach, 15, ja. Ich lebe auch hinterm Mond. Naja. Das liegt vielleicht daran, ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden im Januar und das widerstrebt mir noch. Da bin ich immer noch in 2014. Und es ist auch schön zu sehen, wie der Herr Jesus eigentlich dann das Abendmahl zunächst einmal mit den Juden gefeiert hat, beziehungsweise die Juden als sich, an sich. Es war Pfingsten, dann war es ja zuerst einmal eine jüdische Gemeinde und die feierten Abendmahl. Und dann Cornelius kommt hinzu. Ich hatte ja gestern gesagt, das ist ja ein wunderschönes Bild, finde ich auch. Also was heißt Bild? Eine Geschichte, eine Wahrheit. Ja? Wie der Mann, was hat er getan? Der hat einfach nur Jesus gesucht. Er hat vorher schon viel getan, gute Werke und so, aber er hat gemerkt, da fehlt mir noch was. Das Eigentliche fehlt mir. Und dann erscheint ihm ein Engel und er schickt ihn zu Petrus und sagt: Hol den Petrus, hat er die Schlüsselgewalt. Der soll dir sagen, worum es geht. Petrus kommt und geht zu dem Cornelius und der hat die ganze Familie eingeladen, ich glaube noch alle Knechte da und Mägde, dann hören die zu, die glauben und der Geist Gottes fällt auf sie. Das ist ihr Pfingsten, wenn ich das mal so in Anführungsstriche sagen darf. Das Pfingsten der Heiden, die jetzt hinzukommen. Ja? Da wird Paulus erwählt, der Heidenapostel. Und der sagt dann auch, das ist auch übrigens interessant, der sagt dann auch, ich habe, Wo steht es in Offenbarung, Entschuldigung, 1. Korinther Kapitel 11, Einsetzung des Abendmahls, die Abendmahlsworte. Da sagt er, ich habe es von dem Herrn empfangen, wie ich es euch überliefert habe. Er sagt nicht, du, das habe ich von Petrus gekriegt. Wissen Sie, er war selber Apostel. Er war Apostel. Paulus ist Apostel. Und er hat von dem Herrn Jesus, ich sage so, eine Sonderoffenbarung oder eine spezielle Offenbarung gekriegt, jetzt auch für die Gemeinde aus den Heiden bestehend, aus Juden und Heiden. Die können auch jetzt Abendmahl feiern, Paulus. Und du bist der Heidenapostel, dich habe ich dafür eingesetzt. Mach es ihnen klar, sag es ihnen. Die haben Teil an mir, ja, an dem dritten Becher. Und da feiern wir auch. Und das waren ja die Juden damals selber, die erste Gemeinde, die haben das ja gar nicht so richtig verstanden, nicht mal ein Petrus. Das musste ihm ja alles erklärt werden. Wie groß ist Gott? Paulus rühmt darüber. Der Heilsplan Gottes ist so fantastisch. Und sehen Sie, jetzt haben wir hier die Zeit der Gemeinde. Und dann kommt Jesus Christus zurück in Herrlichkeit und bringt das messianische Reich. Und wir hatten ja gesagt, der Becher der Lobpreisung, gegründet auf das Alte Testament, 2. Mose 6, Vers 7, und ich will euch als mein Volk annehmen. Das ist dann die Stunde, in der Israel gerettet wird. Und ich finde, das ist so ein bisschen so eine prophetische Dimension, die der Herr uns da gibt in seinem Wort. Ich möchte aber zum Abschluss, möchte ich das auch nochmal persönlich anwenden. Ich meine, wir haben ja Teil am Abendmahl, mehr als die Juden, ja, die feiern immer noch Passa, wir feiern Abendmahl. Aus dem Passamahl ist ja das Abendmahl geworden. Wir erinnern uns, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist für uns und ist ja auch schon wieder prophetisch, solches tut, ja, sollt ihr verkündigen, bis dass er kommt. Also das Abendmahl hat rückwirkende Wirkung und auch nach vorwärts hin. Jesus kommt wieder, so wie er auf dieser Erde war. 1. Korinther Kapitel 11, so wird er auch wiederkommen. Und übrigens genauso, wie er gen Himmel gefahren ist. Das ist auch eine ganz interessante Sache für sich, als die Jünger da mit Jesus auf dem Ölberg stehen und der Jesus fährt gen Himmel. Und die gucken natürlich alle verdutzt nach und da ist da auf einmal so ein Engel. Ja, und die Engel sagen da zu den Jüngern, was guckt ihr so gern Himmel? Eigentlich eine seltsame Frage, nicht wahr? Also ich hätte das verstanden. Passiert ja nicht alle Tage, oder? Dass da einer vor den Augen plötzlich gern Himmel hochgehoben wird und in den Wolken verschwindet. Da guckt man da schon nach. Aber wir sehen, es geht um ein seelsorgerliches Prinzip. Die Engel sagen gleich, was guckt ihr so gen Himmel? Dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Wie ist er denn gen Himmel gefahren? Einmal vom Ölberg aus, nicht wahr? Wo kommt er wieder? Auf dem Ölberg. Er ist als Menschensohn gen Himmel gefahren. Als wahrer Gott und als wahrer Mensch. Wahrer Mensch ist er ja erst in seiner Geburt geworden. Das war er ja vorher nicht. Er war ja Gott. Als Gott kann er ja nicht sterben. Aber er wollte ja sterben für unsere Sünden. Also wird er Mensch, sündloser Mensch, begeht nie eine Sünde und bleibt Mensch. Er hat sein Menschsein ja nicht abgelegt. Die Offenbarung 22 sagt, ich bin immer noch die Wurzel Davids, der helle Morgenstern. Und als solcher komme ich zurück. Der erste Mensch im Himmel beim Vater ist ein Jude. Und als Jude kommt er zurück, den man sehen kann, in welchem man gestochen hat. Engel waren dabei. Ja, wenn Jesus wiederkommt, werden himmlische Scharen dabei sein. Ein gläubiger Überrest Israels hat ihn verabschiedet. Ein gläubiger Überrest Israels wird da sein, wenn er wiederkommt. Ganz genau, passt alles. Bis ins Detail. Wie herrlich ist das Wort. Freuen wir uns darauf. Und vorher, hoffen wir, kommt er für die Gemeinde, um seine Leibesgemeinde für sich in den Himmel zu entrücken. Und damit dürfen wir uns ja trösten mit diesen Worten. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und bis dahin feiern wir weiter Abendmahl in unseren Gemeinden. Wir behalten das bei. Und der Apostel Paulus sagt, und das möchte ich vielleicht versuchen in aller Schwachheit und auch selbst angewandt auf mein eigenes Leben, möchte ich versuchen, mal darauf einzugehen, was der 1. Korintherbrief sagt, Kapitel 5, da geht es nämlich um den Sauerteig. Da sagt der Apostel Paulus, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Moment. Da bin ich mal hängen geblieben. Fegt den alten Sauerteig aus, weil ihr ja ungesäuert seid. Hoppla. Also stellen Sie sich mal vor, ich würde Ihnen sagen, nur gehen Sie mal hin und waschen Sie Ihr Auto, weil es ja sauber ist. Ja, oder Sie sagen einem Ihrer Kinder, du putz mal das Badezimmer, weil es ja schon sauber ist. Oder pflück mal die Äpfel, weil sie ja schon gepflückt sind. Fegt den Sauerteig aus, weil ihr ja schon ungesäuert seid. Also entweder ich bin ungesäuert oder ich bin es nicht. Als wiedergeborene Christen sollen wir darauf bedacht sein, keinen Sauerteig, das heißt Sünde mehr zu tolerieren. Denn Sünde macht das Leben kaputt. Wenn ich Sünde toleriere in meinem Leben, geht's bergab. Wenn wir Sünde tolerieren in unseren Gemeinden, offenkundige Sünden, dann wird es schlecht gehen. Aber wiedergeborene Christen werden in der Bibel nicht mehr gleichgesetzt mit den Kindern der Welt und als Sünder bezeichnet. Ich möchte deutlich sagen, wir können noch sündigen, oh ja. Aber wir werden nicht mehr im Neuen Testament als Sünder bezeichnet. Einmal im Jakobusbrief tut Buße ihr Sünder, ja. Aber da sehen wir wieder, da geht es offensichtlich um Leute, die noch nicht wiedergeboren sind. Paulus sagt über die Gemeinde, sagt er in Römer 5, Vers 8, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Wissen Sie, das finde ich so grandios, so ergreifend, so faszinierend. Da wächst auch die Ehrfurcht vor Gott. Von Gottes Perspektive aus gesehen, sind wir, die wir an Jesus Christus glauben und von Neuem geboren sind, keine Sünder mehr. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben Gottes, wir sind Söhne, Töchter Gottes. Es wird sogar gesagt, wir sind Heilige, das wird sogar den Korinthern gesagt. Und die Korinther, die lebten alles andere als heilig. Von Gottes Perspektive her. Wohl aber können wir noch sündigen, weil wir noch im Fleisch leben. Aber weil wir eben gerade deshalb, weil wir eigentlich in Jesus oder weil Jesus sein Werk so vollkommen ist, so vollkommen, so großartig, seine Erlösung, seine Vergebung, die Wiedergeburt, ihr seid ein für alle Mal vollkommen gemacht, sagt sogar der Hebräerbrief. Dennoch kann ich sündigen. Aber weil das so ist, weil ich so vollkommen gemacht bin, von Gottes Perspektive her, soll ich alles daran setzen, Norbert, feg die Sünde aus. Du bist ein Kind Gottes. Ja, wenn dir blöde Gedanken in den Kopf kommen oder wenn du gehässig werden willst oder mein Problem ist die Ungeduld. Gut, ist meine Frau nicht hier, die könnte Ihnen da eine Predigt halten. Oder auch unsere Mitarbeiter im Werk. Weg damit. Und man arbeitet daran. Herr, hilf mir, dass ich geduldiger werde, dass ich liebevoller werde. Ich will mir, je älter ich werde, ich habe Ihnen ja verraten, bin 60 geworden, aber je älter ich werde, ich sage Ihnen, ich möchte nur noch eins, mehr lieben, mehr lieben, mehr lieben und nochmal mehr lieben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Nicht Sünde tolerieren. Weg damit. Die Liebe liebt nicht die Ungerechtigkeit. Aber ich habe so eine Art Wortspiel, habe ich mir ausgedacht, damit kann ich das vielleicht erklären. Nicht nach dem Prinzip leben, ich tue, damit ich werde. Das machen nämlich viele Christen. Ich tue, damit ich noch besser werde und noch heiliger werde und noch mehr und so. Und man merkt, eigentlich funktioniert das gar nicht so richtig. Umgekehrt muss es sein, ich bin geworden und darum tue ich es. Ich bin ein Kind Gottes geworden, also will ich als Kind Gottes leben, weil ich kann auch anders leben. Ich bin ein Erbe geworden, ich bin wiedergeboren geworden, ich bin in Gottes Augen sogar ein Heiliger geworden. Also möchte ich, weil ich das bin, auch so mit Jesus Christus leben. Und ich weiß nicht, an wen ich mich jetzt richten darf, aber vielleicht sitzt hier auch jemand, der über seinem Haus noch nicht dieses Blut gestrichen hat, des Lammes, ja? Sie können ein sehr guter Mensch sein, geduldig. Aber wenn Sie das Blut nicht haben, kommen Sie nicht hin. Vielleicht sind Sie ungeduldig. Aber da ist die Erlösung über Ihr Leben. Und Sie kommen an. Ist das nicht herrlich? Ich weiß noch, meine Frau und ich, wir waren damals ganz jung bekehrt. Und dann gab es solche in unserer Gemeinde und solche. Und die einen, die meinten immer, wir müssten noch mehr haben und wir müssten jetzt noch dies haben und die Taufe im Heiligen Geist und Zungenreden und alles. Und wir waren 3 Monate gläubig. Wir hatten von Tuten und Blasen noch gar keine richtige Ahnung. Wir wussten nur eins, wir wollen alles, was gut ist, das wollen wir. Und ja, ihr müsst doch mal mitkommen auf eine Heiligungskonferenz und dann sind wir da mit hin und das ging da drunter und drüber. Und dann habe ich auch die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Also ich weiß, worum es geht. Also das sage ich in Anführungsstriche, ja. Ich habe das nachher alles im Glauben abgelegt und habe gesagt, hier, nur noch die Bibel. Und die ist mir dann umso größer geworden. Aber dann hatten die dann eine Versammlung über die Entrückung. Über die Entrückung. Und war schon ergreifend. Und dann durften nachher Fragen gestellt werden. Und meine Frau und ich, wir waren da auch etwa 5 oder 6 Monate verheiratet. Und wir kamen aus der Welt. Wir haben uns total, wir hatten katholisch bin ich aufgewachsen, aber sonst habe ich vom Christentum überhaupt nichts gewusst. Und meine Frau ähnlich. Und das ging wirklich so von heute auf morgen. Zack, zack, waren wir bekehrt. Und wir haben uns in der Welt kennengelernt. Wir haben uns in der Diskothek kennengelernt. Ich bin damals zur See gefahren. Bei der Marine war ich in Kiel. Und oben in Norddeutschland habe ich sie eben kennengelernt. Ja, so war das. Und dann haben wir uns bekehrt. Und dann haben wir sofort geheiratet und uns taufen lassen. Und jetzt saßen wir da auf dieser Heiligungskonferenz und es ging um die Entrückung und wer denn entrückt wird und wer nicht entrückt wird und so weiter. Und dann habe ich gesagt, stelle ich jetzt auch mal eine Frage. Ich habe so eine Angst gekriegt. Da habe ich die Hand gehoben und ja, was ist, was möchten Sie? Ja, ich sage, wie ist das denn, wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, mit meiner Frau streite und jetzt findet die Entrückung statt? Ja, das war meine Frage. Und dann sagt er mir, vor allem, ja, dann bleibst du hier. Ich sag Ihnen, da war mein Christentum fast gelaufen. Da habe ich gedacht, bin ich nie dabei. Das schaffe ich nie. So oft, wie wir uns damals noch gestritten haben, ja, wir kamen beide aus der Welt, wir mussten uns erstmal zusammenraufen. Heute, oh, meine Frau ist die Beste, die es gibt. Ja, bin so glücklich über diese Frau. Die ist überall mit hingegangen, bis in den tiefsten Urwald. Und die hat mir nie einen Stein in den Weg gelegt. Die hat ein Verhältnis zu ihren Töchtern, das ist einfach fantastisch. Gelobt sei Gott für Elke. Aber damals, die hat einen norddeutschen Charakter, ja? Und ich kam mehr so da aus dieser Kölner Gegend. Ja, wie soll das gut gehen, ne? Bis uns dann andere seelsorgerlich erklärt haben, Norbert, in dem Text über die Entrückung steht, so ihr glaubt, werden die Toten in Christo auferstehen und die noch Lebenden verwandelt werden und mit ihnen in den Wolken aufgenommen dem Herrn entgegen. Und so werden wir alle bei Zeit bei dem Herrn sein. Was war ich erleichtert? Der Glaube ist. Und ja, damit steht und fällt alles mit diesem Glauben. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie sich auf der einen Seite trösten. Ich gehöre dazu. Und auf der anderen Seite diesen Ansporn bekommen, weil ich dazugehöre, will ich auch danach leben. Mit meiner Gemeinde. Will auch mitarbeiten, mitbeten, mittragen, mitgeben. Und wer das Blut über den Balken noch nicht hat, können Sie heute in Ihrem Herzen vornehmen und sagen, das ist es, was mir noch fehlt. Jetzt will ich es tun. Amen. Darf ich noch kurz beten? Ja, himmlischer Vater, danke auch für diesen Vormittag, für diesen Gottesdienst, für die lieben Glaubensfreunde, Geschwister hier vor Ort. Und es ist so herrlich, was du uns in deinem Sohn Jesus Christus gegeben hast. Alles. Mehr brauchen wir nicht. Aber wenn wir ihn nicht haben, fehlt uns auch alles. Du siehst unsere Herzen, unsere Bekümmernisse, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Befürchtungen. In dir wird uns das alles genommen. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich bete von Herzen, komme doch bald. Bring dieser Welt, dieser unruhigen, angstvollen Welt, dieser zerstörerischen Welt, bring ihnen dein Reich, Herr, deinen Frieden. Und komm doch bald für uns, für deine Gemeinde, um uns in deine Herrlichkeit zu holen. In Jesu Namen. Amen.